Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wohnen in Deutschland. Mein Name ist Jana Mello-Wagner und wie immer, wenn Sie meine Stimme hören, folgt eine Sonderausgabe unseres Podcasts. Treue Hörer und Hörerinnen kennen zum Beispiel die Vorwahlreihe zur Bundestagswahl und vor einigen Wochen haben wir unseren ersten Live-Podcast mit jungen Bürgermeistern aufgenommen. Und ich würde sagen, heute geht es direkt jung weiter, doch bevor es richtig losgeht, begrüße ich natürlich unseren Haus- und Grundpräsidenten Kai Warnecke. Hallo Kai.
Hallo Jana.
Wir sind ja hier heute zusammengekommen zum Azubi-Tag von Haus und Grund. Kai, magst du mal ganz kurz erklären für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nichts davon gehört haben, worum geht's denn beim Azubi-Tag Haus und Grund?
Wir haben ja 840 Vereine in Deutschland, die alle, wie sich das gehört, selbstständig organisiert sind. Einige haben Immobiliengesellschaften und auch die sind selbstständig organisiert. Und das führt dazu, dass ohne so eine Konzernstruktur die Auszubildenden, die wir im Verband haben, sich untereinander eigentlich gar nicht kennenlernen können, weil sie eben nicht zu einer großen Konzernzentrale hinfahren können und da mal eingeladen werden oder da die Personalabteilung kennen oder ähnliches, sondern die sind eigentlich immer bei ihren Vereinen und deswegen haben wir uns gesagt, wir rufen mal den Azubi-Tag ins Leben und laden die Auszubildenden zu uns nach Berlin ein. Ein bisschen, damit sie uns kennenlernen, aber vor allen Dingen auch, damit sie sich untereinander kennenlernen und dann hoffentlich für ihr Leben, das beruflich, so wünschen wir uns das, noch lange, lange bei Haus und Grund weitergeht, dann auch ja Verbindungen in andere Städte und zu anderen Altersgenossen haben und zu anderen Immobilienkaufleuten bei Haus und Grund.
Alles klar. Ich glaube, spätestens jetzt wissen alle Bescheid. Danke, Kai. Und ich habe jetzt einfach ein paar Fragen. Ihr seid ja alle ziemlich jung. So im Schnitt, so um die 20. Kommt das ungefähr hin? Ja, Kopfschütteln, Nicken so ein bisschen. Ich möchte euch jetzt einfach mal ein paar Wohnfragen stellen. Wie ist das denn? Ich suche mir jetzt mal den Florian aus. Sag mal ganz kurz bitte, wie alt bist du und woher kommst du?
Also ich ziehe den Durchschnitt auf jeden Fall ein bisschen hoch. Ich bin 28 und komme aus Bielefeld. Dankeschön.
Ja, woher kommst du?
Aus Bielefeld.
Aus Bielefeld. Und wie ist es denn bei dir? Gehörst du noch zu den jungen Leuten, die von einer eigenen Immobilie träumen? Kannst du dir das noch vorstellen oder ist man heute eher so auf Couchsurfing unterwegs? Wie ist das?
Also ich würde auf jeden Fall gerne mehrere Immobilien besitzen und die dann auch vermieten, zukünftig.
Okay. Gute Antwort, also gute Antwort.
Als wäre es vorbestellt oder so, ne? Das ist ja.
Genau. Und wie ist das denn? Man hört ja öfter mal diesen Tweet, ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen, aber ich kann eine Gedichtanalyse in 4 Sprachen schreiben. Wie ist es bei euch? Fühlt ihr euch denn in Bezug auf Wohnen, Mietrecht, Steuern und so weiter, fühlt ihr euch da von der Gesellschaft gut vorbereitet oder eher ins kalte Wasser geschmissen? Nelly, du bist doch Nelly, richtig. Genau, du schüttelst hier ganz eifrig mit dem Kopf. Wie geht's dir dabei bei dem Thema?
Also persönlich kann ich sagen, ich habe auf meine Privatsphäre sozusagen keine Kenntnisse über Grundsteuern. Wie melde ich meine Wohnung an? Wie kann ich eine Wohnungssuche machen? Also unsere Gesellschaft ist tatsächlich leider nicht in der Fähigkeit, uns dabei zu bringen.
Ich kann mich auch erinnern, ich glaube, das Letzte, was ich so in der Schule so richtig gebraucht habe, war Prozentrechnung. So, also was ich da gelernt habe und jetzt auch noch brauche. Geht es euch da auch so? Oder wie ist das?
Kannst du Prozentrechnung so im Kopf?
So Pi mal Daumen.
Ah,
so.
Okay, ich beruhige dich jetzt hier wieder.
Nee, meine Töchter, die haben das gerade wieder in der Schule und ich merke, ich kann es noch ein bisschen. Grundsteuerprozente und so, ne?
Es gibt Dinge, die würde ich mit dem Handy machen heutzutage. Prozentrechnung gehört klar dazu.
Das stimmt, aber wie sieht's denn aus heutzutage? Fühlt ihr euch da mehr ins kalte Wasser geschmissen? Ich meine, du bist doch Jona, richtig. Jona, wüsstest du jetzt genau, was du tun musst, wenn du ein Eigentum erwerben möchtest?
Also ich würde es fast differenziert betrachten zwischen Vorausbildungsbeginn und jetzt, weil klar, vor 2 Jahren, als ich vor meiner Ausbildung quasi war, absolut nicht, hätte ich nicht gewusst, beziehungsweise wenn, dann eher schwammig mir das irgendwie zusammenreimen oder per Google rausfinden müssen. Mittlerweile, weil man es in Teilen aus dem beruflichen Alltag auch kennt, wenn man dann im Verkauf ist, in der Maklerei und dann direkt damit zu tun hat, kennt man es natürlich sehr intensiv. dann weiß man es natürlich schon. Aber ich glaube jetzt so der Otto-Normalbürger auch in unserem Alter, der jetzt nicht in der Ausbildung zum Immobilienkaufmann steckt, weiß es eher nicht.
Kommen denn da schon aus dem Freundeskreis jetzt Nachfragen nach dem Motto, ich habe gehört, du bist bei Haus und Grund, kannst du mir da helfen?
Hauptsächlich was Mietwohnungen angeht, was dann sehr viel in die Richtung geht, du arbeitest doch da, kannst du mal irgendwie gucken, irgendwas, was noch nicht inseriert ist, irgendeine Wohnung, irgendwas Schönes, gute Lage, kannst du uns da was versprechen oder irgendwie besorgen, das ja, aber ansonsten bislang noch nichts.
Wollte noch keiner kaufen bisher?
Bei mir nicht, nee.
Das kann ja dann immer noch kommen. Ne?
Ist ja eigentlich auch ein gutes Training, ne? Also muss ich schon sagen, wenn ich jetzt du wäre, ich würde das schon ein bisschen mal zum Trainieren nutzen, wie du später in deinem Beruf so auftreten kannst. Ne? Genau, und dann habe ich noch die Lisa vor mir. Wie ist das denn heute? Ich meine, ich war ja damals 24, als ich ausgezogen bin, nicht in eine Eigentumswohnung, aber ich habe wunderschön gemietet. Und ich weiß noch, dass ich nichts malern musste, nichts selber tapezieren oder sonst was. Wie ist das denn bei euch heute? Müsst ihr das noch selbst machen? Wollt ihr das noch selbst machen oder wie sieht's da aus?
24 ist ganz schön alt bis zum Ausziehen.
Ich habe studiert, dankeschön, und gekellnert nebenbei. Das hat noch nicht für einen, auch 2012 nicht gereicht für eine eigene Miete.
Okay, na ich dachte noch, du bist 24 so, das ist ja...
Naja, ich bin in einem wunderschönen 8,5 Quadratmeter groß geworden, Zimmerchen. Bei meiner Mama. Und es hat noch lange gereicht.
Das hat noch lange gereicht. Ja. Ja, gut, alles klar. Das ist ja auch völlig in Ordnung, das 8,5 Quadratmeter Zimmer. Aber es ist so, man will ja dann irgendwann, ne?
Voll, absolut. Ja. Absolut. Aber irgendwie war ich nicht so der WG-Typ. Von daher.
Ehrlich nicht?
Nee.
Du hast was verpasst im Leben. Ja, wie viele wohnen hier in der WG? Ja, sind einige. Und es ist unterhaltsam, ne? Man lernt die Nervenstärke ein bisschen trainieren. Weiß, wo bei den anderen so die Toleranzgrenzen sind, wo die eigenen Toleranzgrenzen liegen.
Ja, vielleicht hätte ich es gebraucht, dann würde ich heute nicht so oft mit meinen Kindern meckern, wenn der Müll nicht runtergebracht ist.
Ich glaube, im Zweifel ist er, du wolltest jetzt nur nicht sagen, dass der Ehemann eigentlich das Anstrengendere ist. Das würden Frauen immer sagen.
Kein Kommentar.
Aber das ist ja genau so. Okay. Es ist doch immer so. Nein, also ich fand das zumindest sehr hilfreich. Wenn man das dann hinter sich hat, dann kommt man auch ein bisschen entspannter durchs Leben. Die größte WG war eine 8er-WG. Ui. Das war dann auch wirklich...
Mit Doppelstockbetten oder hatte jeder ein
eigenes Zimmer? Nein, jeder hatte ein eigenes Zimmer. So ist das
wow, manchmal. Was war das denn für eine Wohnung oder war es ein Haus?
Das war eine in einem für Studenten gebauten Haus und deswegen waren die Zimmer, ich glaube die 8 Quadratmeter kann ich da unterbieten.
Wirklich?
Ja.
Ist das rechtens?
Oh, ja, ich glaube, das hat, als ich jung war, keiner gefragt. Ja.
Ah, ja.
Das Zimmer hatte ein Waschbecken und auf dem Flur gab es dann zwei Toiletten und zwei Duschen.
Naja, kann man sich ja dann gut aufteilen, nicht wahr?
Naja, es ist, aber auch da ist die Frage, wer besorgt zum Beispiel, wenn das Toilettenpapier alle ist, neues und ab wann hält man diesen Kauf für notwendig? Da gibt's ja Menschen, die sagen, oh, ich sehe, da ist nur noch eine Packung, ich kauf mal. Es gibt Menschen, die sagen, da sind nur noch zwei Rollen, ich kauf mal. Es gibt Menschen, die sagen...
Ein Blatt reicht noch.
Vorrat ist nicht mehr da, man könnte, genau. Und dann gibt es auch Leute, die sitzen das aus.
Im wahrsten
irgendwer
Sinne.
Wird schon kaufen, ja, genau.
Okay, sorry Lisa. Lisa Marie heißt sie nämlich eigentlich. Aber ich sag Lisa, wir haben dich ein bisschen abgewürgt, aber ich fand, das war auch wichtig. Wohnst du in einer WG oder wohnst du zu Hause? Wie ist das?
Meine Eltern haben ein eigenes Haus und dann haben wir zusammen den Dachboden ausgebaut, als ich 18 war. Und mit 19 bin ich dann nach oben gezogen und mittlerweile lebe ich zusammen mit meinem Freund dann in der eigenen Wohnung oben drüber quasi.
Also ihr zahlt quasi Miete an eure Eltern?
Nur die Stromkosten. Also Miete jetzt nicht wirklich, sondern wir tragen unseren Beitrag dazu bei, zu den Stromkosten, zu den Wasserkosten, Heizung und so weiter.
Und habt ihr vor, also... Sag nur so viel, wie du auch möchtest, ist ja ein bisschen privat und so, aber habt ihr vor, das auf Dauer dann irgendwann zu übernehmen? Oder wie sieht es dann aus, wenn vielleicht irgendwann mal das Thema Familiengründung im Raum steht? Wollt ihr so einen Mehrgenerationenhaushalt führen oder dann doch was Eigenes?
Also wir haben schon vor, das Haus zu übernehmen. Also es ist doch schon ein ziemlich großes Haus mit Garten und so weiter. Und da ich da selber aufgewachsen bin, stelle ich es mir schon schön vor, meine eigenen Kinder auch selbst dort großziehen zu können. Dadurch, dass meine Großeltern auch in der Straße wohnen und so weiter. Meine Eltern...
Wie ein Blöbü, ist ja wirklich ein Traum. Ja.
Meine Eltern stellen sich selbst vor, irgendwann mal in eine kleinere Wohnung zu ziehen, spätestens im Alter, wenn man es dann auch nicht mehr schafft, den Haushalt zu schmeißen. Und quasi haben wir uns dann schon abgesprochen, wir übernehmen dann gerne das Haus und sie würden sich dann eine kleine süße Mietwohnung suchen und dann da tauschen quasi.
Mittel von Haus und Grund, von der eigenen Tochter. Ne?
Besser geht's eigentlich nicht, oder?
Ist perfekt, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Auf die Art und Weise kann man das ja auch beschleunigen. Ich habe jetzt gerade eine ganz hervorragende Wohnung gefunden, wie wär's denn?
Ja, also ich bin überhaupt nicht neidisch, nein. So gar nicht. Von daher, nein, ich wohne auch schön. Ja, aber danke für den Einblick. Wie sieht's denn aus bei den, ich sag mal, jungen Leuten? Ich bin jetzt auch nicht so alt, aber wahrscheinlich nicht mehr so jung wie ihr, Lukas, richtig. Wie wohnst du und vor allem, wie sehen denn deine Einrichtungsgegenstände aus? Eher so zusammengewürfelt oder so alles ziemlich plain, von der gleichen Firma, alles auf einmal mit dem Startbudget gekauft? Wie ist es bei dir?
Also ich wohne noch zu Hause. Ich habe, sag ich mal, ein Zimmer, ein großes Zimmer bekommen von meinen Eltern. Das war zuerst von meiner kleinen Schwester und von mir das Spielzimmer. Oh. Das haben wir dann, sag ich mal, aufgebrochen und in zwei Teilen unterteilt. Einmal Schlafzimmer und einmal Wohnzimmer. Und ja, die gängigsten sind halt, sag ich mal, so von Zollbrücken, Ikea, Couch, Bett, alles Mögliche. Und ja, deswegen, ich habe da jetzt nichts Großes irgendwie, wo ich sage, ja, das ist von einer bestimmten Firma oder sonstiges. Das ist, glaube ich, die gängigsten.
Aber stellst du dir vor, irgendwann mal so einen ganz eigenen Einrichtungsstil zu haben oder bist du eher so der...
Das ist eine interessante Frage bei einem Mann, muss ich jetzt sagen. Ich überlege gerade, Jan, was hätte ich da drauf geantwortet mit 24?
Also ich
hätte
ich
mit großen Augen
Männer,
angeguckt.
Männer, die haben einen sehr guten, festgelegten Geschmack, was Wohnungseinrichtungen angeht.
Ja, ich glaube, ich würde das dann meiner zukünftigen Frau überlassen.
Ja. Ist das eine Werbung?
Das hätte ich noch nie gehört, ja.
Ja, also sonst hätte ich gesagt, so modern, ja, so modern schwarz-weiß, beige vielleicht noch ein bisschen, aber ich glaube das Gängigste, also so schwarz-weiß, ich bin eher schlichter Mensch, ich bin
also
jetzt
für
keine
alle
bunter.
Beige zukünftigen Moms.
Genau.
Der Lukas findet das gut.
Ja, genau.
Es ist interessant, weil ja unheimlich viele jetzt bei der Nachfrage aus Eigentümerfamilien kommen, ne?
Ja,
das ist, da scheint, also ich meine, danach wird ja niemand ausgesucht, wenn er bei Haus und Grund anfängt zu arbeiten. Aber offensichtlich, das ist an einem drin, ein Stückchen weit, ne?
Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man mit Eltern aufwächst, die ein Eigentum besitzen, kommt man natürlich auch viel eher damit in Kontakt mit diesen ganzen Themen, ja? Das, was ich vorhin angesprochen habe, was man in der Schule nicht lernt, lernt man ja meistens von den Eltern oder im Umfeld. Und wenn man nicht in Berührung kommt, dann hat man vielleicht auch weniger den Entschluss, bei Haus und Grund eine Ausbildung anzufangen.
Ja, ich würde es so untermauern, da ich, sag ich mal, in der Schule jetzt nicht beigebracht worden ist, sag ich mal, was Steuer oder was Miete, was generell so Anlagen wie Wohnungen oder Gebäude haben. Sag ich mal, das habe ich ehrlich von meinen Eltern gelernt, wo ich was investieren soll, wie ich mit Geld umzugehen habe oder wie ich jetzt noch erst nach der Ausbildung eine Wohnung kaufe oder miete. Das sind halt alles so Sachen, die ich mit meinen Eltern bespreche und die in der Schule halt nicht besprochen werden. Das muss man auch ganz klar sagen, was ich halt sehr schade finde.
Na, vielleicht könnten wir genau diesen Podcast mal auf eine Schulwebsite stellen oder so, damit die hier was lernen bei uns.
Ja, also wäre eigentlich ideal, weil es ja ein Stückchen weit doch etwas ist, was man im Leben braucht. Also vor allen Dingen kann ich immer nur sagen, irgendwann muss man sich einfach das Herz fassen. Man kann das ganze Leben lang immer nach der noch besseren Wohnung, dem noch besseren Grundstück und Ähnliches suchen und irgendwann muss man eine Entscheidung treffen und sagen, so, das ist es jetzt. Und die Fantasie vor allen Dingen auch haben, gerade wenn man vielleicht eine ältere Immobilie hat oder eine alte Wohnung, dass man sagt, so, also wenn ich jetzt hier den Teppich rausreiße und dies und jenes mache, dann kann ich mich in diesen vier Wänden wohlfühlen. Und wenn man das ein Stück weit vorgelebt bekommt, ist es hilfreich.
Kai, wie war das denn eigentlich bei dir? Du bist ja jetzt diplomatisch ausgedrückt der Senior hier bei uns am Tisch. Ja.
Also ich weiß nicht, was bei Senior jetzt noch diplomatisch ist. Das ist ja
der Erfahrenste.
So super alt oder so.
Nein,
wäre noch undiplomatischer.
Alt würde ich nicht sagen. Ja, okay. Das nein, aber mit am meisten Erfahrung hier am Tisch. Darf ich dich fragen, wann hattest du den Entschluss getroffen, dein Eigenheim zu bauen, zu kaufen? Wie war das bei dir?
Also, ich habe mit meiner Frau in Berlin-Mitte gelebt, am Rosenthaler Platz. Mm. Kann man heute Abend auch nochmal weggehen, wer beim Azubi-Tag sagt, ich möchte nochmal losgehen, ist absolut altersgerecht, kann ich nur empfehlen. Als wir da hinzogen, war es noch ein bisschen ruhiger. Dann hat dort ein Motel, das Circus Inn, aufgemacht. Und das war die Top-Empfehlung in dem Reiseführer, dessen Namen ich schon vergessen habe, der aus Amerika kommt und der vor 15 Jahren auf einmal super in war. Und das hat dazu geführt, dass am Rosenthaler Platz innerhalb von einem Jahr das Leben sich komplett verändert hat. Und wir lebten in einem Hinterhaus, fünfte Etage ohne Fahrstuhl. Und dann war irgendwann klar, ja, mit einem Kind, fünfte Etage, Hinterhaus in einer Gegend, wo auch, also es war toll, man konnte um 2 Uhr nachts auf die Straße gehen, hat sich in eins der Cafés gesetzt, die immer noch 2 Uhr nachts Stühle auf der Straße stehen hatten.
Ja, aber Kinderwagen wurden im Hausflur auch angezündet. Ne?
Kinderwagen waren der mobile Müllkorb im Hausflur. Also konnte man mal 5 Etagen unten nur stehen lassen. Und wenn man morgens runterkam, war das Ding gerade voll mit Müll.
Ach Gott.
Und das ist dann der Moment gewesen, wo klar war, also schon um nicht jede freie Minute auch mit auf einem Spielplatz sitzen zu müssen. Ich bewundere die Eltern, die das schaffen, zu sagen, ah, das Kind muss auf einem Spielplatz, ich bleibe auch 3 Stunden da sitzen.
Das war nicht immer leicht.
Das glaube ich sofort. Und dann kam eben der Entschluss, selbst nach etwas zu suchen. Die Suche hat dann ewig gedauert und irgendwann haben wir, ich sag mal, ich bin rausgentrifiziert worden, am absoluten Stadtrand von Berlin mit Blick auf Brandenburg ein Grundstück gefunden und haben das dann tatsächlich auch bebaut. Also nicht mit den eigenen Händen größtenteils, das hätte ich nicht hinbekommen, das wäre wahrscheinlich auch schon zusammengeklappt, das Haus. Aber wir haben dann selbst gebaut und ja, war eine perfekte Entscheidung.
Und sag mal ganz kurz eine Zahl, warst du da in deinen 20ern, 30ern, 40ern?
Ja.
So grob.
Ich überlege gerade. Ich muss erst mal nachrechnen.
So ein Senior, nein.
Ja. Nein, wir haben angefangen, da war ich Ende 30 schon.
Ah ja.
Ja.
Okay.
Ende 30, ja.
Ich frag einfach jetzt mal
Es gab damals schon Zinsen, die waren so hoch wie heute. Also das zum Trost. Ja, also wir haben den Darlehensvertrag 2010 und da waren wir bei 4,1 oder sowas.
Ja, ich habe letztens irgendwo irgendein Diagramm oder so gesehen, dass es am besten war, ein Haus Anfang der 90er zu kaufen. Stimmt das?
Da habe ich mich nicht mit dem Gedanken getragen. Deswegen kann ich dazu jetzt so
warst du auch noch
seriös nichts sagen. Anfang der 90er war ich noch Schüler sogar.
Wow. Ach,
schön, dass du mich für noch älter hältst da. Danke. Ja.
Es tut mir leid, ich bin von so vielen sehr jungen Menschen gerade umgeben.
Ja, klar.
Zu denen ich mich auch nicht mehr zähle. Deswegen frage ich jetzt, ich schwenke mal rum. Wenn ihr schon mal hier sitzt und die einzigartige Möglichkeit habt zu fragen, gibt es etwas, was ihr Herrn Warnecke fragen wollt in Bezug auf Eigentum, was euch so auf der Zunge brennt, wo ihr denkt, das würde ich jetzt noch gerne wissen?
Ich hätte eine Frage. Wieso ist es mittlerweile echt schwer geworden, Eigentum zu kaufen bzw. zu vermieten? Wieso ist das so?
Also ich versuche jetzt mal zu antworten. Ich kann aber auch ganz ehrlich sagen, wenn man das mit den ganzen Faktoren beantworten müsste, dann hätte dieser Podcast, diese Länge von diesem Zeitpodcast, alles ist gesagt, 8 Stunden oder so. Also beim Kauf ist in der Tat zurzeit das Problem, dass die Preise in den letzten 10 Jahren durch die Niedrigzinsphase, das ist ja, was den Preis am meisten bestimmt, sehr stark gestiegen sind. Und wir haben zwar sogar in Städten wie München und Berlin einen kleinen Einbruch bei den Preisen, aber der ist bei weitem nicht so stark, wie das sein müsste in Relation zu den Zinsen. Das heißt, wer heute kaufen will, hat die Herausforderung, dass die Zinsen zwar sind, wie bei mir 2010, gleichzeitig aber im Verhältnis zum Einkommen die Kosten für die Wohnungen oder die Einfamilienhäuser höher sind als damals im Verhältnis. Und dadurch ist es einfach schwieriger. Das ist das eine Problem. Zweitens haben wir natürlich eine künstliche Knappheit überall, weil wir ja das sogenannte 50-Hektar-Ziel haben. Es dürfen in Deutschland nicht mehr als 50 Hektar versiegelt werden. Das muss ich selbst überlegen, pro Tag oder Woche, ich weiß es gar nicht. Aber was wir überall erleben, es gibt keine Baugebiete mehr. Es gibt Baugebiete vielleicht irgendwo in der Pampa, wo der Bürgermeister sagt, wenn wir hier jetzt noch 10 Häuser hinstellen, dann wird das alles was. Aber da, wo man Wohnraum braucht, machen die Städte und Gemeinden nichts, um neues Bauland zu schaffen. Und damit fehlt einfach die essentielle Grundlage. Und dann kommt das nächste Problem hinein. Die Grundstücke, die dann gehandelt werden, werden zu Preisen gehandelt, die so hoch sind, dass die Nutzung nur mit einem Einfamilienhaus zu teuer ist. Denn wenn man ein paar tausend Euro pro Quadratmeter oder selbst 1.000 Euro pro Quadratmeter ausgegeben hat, ist das Grundstück mit 500 Quadratmetern ja schon ziemlich teuer, nämlich 500.000 Euro. Und das ist einfach außerhalb der Price Range von den meisten Menschen. Das heißt, diese Grundstücke werden dann nur noch gekauft, um da Wohnungen draufzusetzen. Ist der Preis aber immer noch hoch und dann ist die Wohnung auch wieder teuer. Und das ist die Klemme, in der wir uns befinden. Und dann vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt zum Schluss. Bauen ist in Deutschland extrem teuer geworden. Wir haben ein unserer politischen Hauptanliegen, das Bauen günstiger zu machen. Das Absurde ist, dass unheimlich viel der Vorgaben für das Bauen in Deutschland über das DIN kommen. Und das DIN hat sich verselbstständigt. Das ist mittlerweile ich sage das mal so, mal gucken, ob hinterher jemand klagt gegen mich bei der Aussage. Also es ist ein Vermarktungsinstrument für die deutsche Industrie. Also wir alle, schönes Beispiel, nutze ich auch gerne, freuen uns ja, dass wenn wir aus Bielefeld nach Berlin anreisen, den Föhn mitnehmen können und den in Berlin auch eine Steckdose stecken können, weil die Steckdosen genormt sind. Perfekt. Toll. Warum aber, und vor allen Dingen wer, muss man ja fragen dürfen, hat in die DIN-Norm reingeschrieben, dass beispielsweise ein Kinderzimmer mit 12 Quadratmeter Größe 8 Steckdosen haben muss. Wer hat das da reingeschrieben? Die DIN-Norm zu Steckdosen schreiben. Wer ist das? Die Hersteller von Steckdosen. So, also haben die für jeden Raum in jeder Wohnung in dieser DIN-Norm festgelegt, wie viele Steckdosen da rein müssen. Und da kommt dann das Problem, dass hier auch jeden Einzelnen mal treffen kann. Wenn dann die Zahl der Steckdosen mit dem Baujahr nicht ausreicht, kann der Mieter die Miete mindern, weil das dann nicht mehr Stand der Technik ist. So, das hat niemand irgendwo beschlossen, nie ein Gesetz gemacht, sondern das hat im DIN-Institut einfach jemand reingeschrieben. Und dann wird es jetzt endgültig absurd. Bei diesen DIN-Normen kann theoretisch jeder mitmachen. Man muss halt nur so 10.000, 20.000 Euro auf den Tisch legen. Dann darf man in die Normungsgruppe rein. Wer kann sich das leisten? Die Hersteller der Produkte. Und deswegen normen die immer weiter und immer mehr, damit sie möglichst viel verkaufen. Das ist das Prinzip, das wir beim DIN erleben. Und das hat eben dazu geführt, dass wir ganz, ganz viele Vorgaben haben, die das Bauen extrem verteuern. Mein anderes Lieblingsbeispiel ist, dass wenn man eine Wand zwischen zwei Wohnungen errichtet, dann ist es im Idealfall so, dass da nicht eine Steinreihe ist, weil sonst ist das sehr hellhörig. Kennt jeder von einem Zimmer an anderen innerhalb einer Wohnung, kann man schon ganz gut durchhören. Wenn es zwei Steinreihen sind, ist dazwischen ein bisschen Luft. Und da hat irgendjemand reingeschrieben, der gerne so eine Spezialmaurerkelle verkaufen wollte, dass diese Steinreihen maximal, sonst ist es ein Mangel, 1,5 Zentimeter auseinander sein dürfen. Und sagt einem jeder Bauleiter auf der Baustelle, zeigen Sie mir mal irgendeinen Menschen, der jeden Tag Ziegelsteine setzt, der Finger hat, die dünner sind als 1,5 Zentimeter. Das gibt's nicht, weil man hat einfach Muskulatur. Wenn man jeden Tag Ziegelsteine setzt, hat man Muskulatur und hat in Anführungsstrichen dicke Finger. Dann kann man aber nicht mit 1,5 Zentimeter Luftmangel mauern. Das wiederum bedeutet, anstatt dass die diese Wände ganz normal mauern, müssen sie die so mauern, dass sie sich nicht dauernd ihre Finger einklemmen. Dort doppelt so lange, ist doppelt so teuer. Könnte man in die DIN-Norm reinschreiben, es gehen auch 3 Zentimeter, macht aber keine. Und so wird's immer teurer. Das ist eine der bitteren Sachen. Das produziert Fragen. Los damit.
Los, Nelly.
So, ich habe eine Frage. Denken Sie, es lohnt sich noch in den nächsten 10 Jahren ein Grundstück in Deutschland zu kaufen und einmal zu bauen? Oder ist es lieber, eine Wohnung zu kaufen und die zu vermieten?
Sehr schöne Frage. Ich würde beides machen. Es kommt immer darauf an, zu welchem Preis und zu welcher persönlichen Situation, wo befindet man sich, wie kennt man den Markt. Älterer Kollege bei Haus und Grund hat mal zu mir gesagt, wenn man eine Wohnung oder ein Haus vermieten möchte, dann sollte man selbst mit dem Fahrrad dahin fahren können. Denn für einen privaten Eigentümer und einen privaten Vermieter ist ein Objekt vor allen Dingen dann ja ertragreich, wenn man das, was hier Sie jetzt alle machen, für die Eigentümer als Eigentümer selber machen kann. Wenn man sich sozusagen die Hausverwaltung, den Immobilienfachwirt ersparen kann. Das ist ja eigentlich perfekt für Sie. Sie können alle, sollten alle, wenn sie es irgendwie können, damit loslegen. Sie haben das Fachwissen, aber das Ideale ist dann eben nicht 300 Kilometer entfernt zu wohnen, dann kann man nämlich nichts machen, sondern wirklich mit dem Rad, ich bin in 3 Minuten da. Ist psychologisch eine Herausforderung, weil man natürlich auch ständig die Mieter in seinem Haus sieht. Ne? Ist nicht ohne. Muss man.
Mein privater Vermieter ist mein Nachbar.
Ja,
tatsächlich. Das ist, aber wir kommen sehr gut aus und ich freue mich immer sehr, ihn zu sehen, weil ich dann direkt immer was habe. Ach, übrigens. Ja,
da wäre noch was zu reparieren. Ne? Ja.
Naja.
Nein, aber das ist eine Chance, aber es ist natürlich immer eine Frage des Einstiegspreises. Insofern, das ist das Wichtigste, aber das würde ich auf gar keinen Fall generell ausschließen. Ich glaube auch, also rein demografisch, wir sind jetzt hier, und ich bin ja der Älteste, deswegen darf ich das jetzt mal so sagen, rein was die Demografie angeht, werden in Deutschland in den nächsten Jahren so viele Menschen sterben, dass so viele Immobilien frei werden, dass auch preislich da so Bewegung reinkommt, dass auch die Generation der jetzt 20, 30-Jährigen dann wird zuschlagen können. Also ja, mein Lieblingsbeispiel ist da an der Stelle immer Prinz Charles. Junge Leute kennen ihn als König Charles. Der Mann hat, glaube ich, 76 Jahre warten müssen, ne, bis er endlich den Job von seiner Mutter bekommen hat und auch die Immobilien. Ja, immer gut. Wissen, ob man Buckingham Palace haben möchte, das ist wieder eine andere Kiste, aber er hat noch ein paar andere Sachen bekommen. 76 Jahre geduldig gewartet. So einfach, ne, den langen Atmen haben.
Sitzfleisch.
Sitzfleisch, ja. Geduld.
Geduld. Ja. Sprich gern.
Ich habe noch eine Frage. Ich habe letztes Mal etwas auf X gelesen. Es geht um die Wohnungen und Häusermarkt. Und im Vergleich mit anderen Ländern, es ist ein Verlust, in Deutschland ein Haus zu kaufen und was zu bauen als die anderen Länder. Zum Beispiel in Dubai. Da kann man halt einen Kredit nehmen, aber braucht man auch persönlich kein genauer Fremdkapital oder Eigenkapital. Was aber in Deutschland auch mit viel Bürokratie, Papierei und viel Gesetze, die man wirklich darauf immer aufpassen soll, um ein Grundstück zu kaufen und ein Familienhaus zu bauen. Ich glaube, dadurch ist auch halt die Lust für die jungen Leute, also ich persönlich auf jeden Fall, diese Lust, ein Haus zu kaufen, weil in meinem Kopf, ich bin so, okay, ich muss jedes Mal prüfen, wo ich das Geld habe, viel Gesetze haben, viel Bürokratie. Es ist ja, macht Sinn als der Schutz für den Eigentümer. Aber als Vermieter, ich weiß nicht, ob ich wirklich Bock darauf hätte, jedes Mal mich mit Gesetze zu beschäftigen.
Das ist natürlich ein harter Approach hier, ne? Also, ob ich die Gesetze da noch beachten will. Da muss ich jetzt natürlich ja schon
ich
vom Job her sagen, ja, also nee, doch, die sollte man noch beachten, die Gesetze. Aber also, ja, letztlich ist es natürlich ein Stück weit Geschmackssache. Also wer in Dubai leben will, der möchte ins Warme. Das weiß ich nicht. Das funktioniert hier nicht. Also das ist eine Grundsatzentscheidung, die man treffen muss, wobei ich mir nicht ganz sicher bin. Ich bin echt kein Experte für Immobilienrechte in Dubai. Aber nach meinem Kenntnisstand kann man, die nennen das zwar, man kauft etwas, aber man wird nicht in eigentlichem Sinne Eigentümer. Man hat so eine Art Nutzungsrecht und das endet dann auch irgendwann. Also insofern, kann ich nicht bewerten. Die Sache ist sicherlich auch ein Stück weit so. Wenn man jetzt sagt, mein Lebensmittelpunkt ist Deutschland, dann ist es für einen privaten Einzeleigentümer das Einfachste hier vor Ort, da wo man lebt. Ja klar, da will man die selbstgenutzte Immobilie haben, aber dann eben auch die vermietete Immobilie haben. Also es ist einfach das, was handelbar ist. Ich würde mir in Dubai jetzt dann was kaufen, wenn ich sage, da will ich mal hinziehen oder so. Aber die Frage hat sich für mich jetzt noch nicht ganz so gestellt. Bin ich vielleicht auch zu alt, oder?
Nein, sie nicht.
Oder zu arm. Das war so eine Sache da. Dann ja,
machen wir nochmal einen extra Podcast.
Das lohnt sich doch wirklich erst, wenn man so hier die Influencer ziehen noch da alle hin, oder?
Aber nur für ein halbes Jahr Influencer. Und dann kommen sie immer wieder.
Ja, und dann kommt in Deutschland das Finanzamt und sagt, wir haben gesehen, 1 Million Likes, gib mal her. Ja, ich glaube, steuerliche Gründe sind das ja, was die meisten
ich motiviert. Ich weiß sowas nicht, aber das scheint immer der Grund zu sein. Tatsächlich.
Ich befürchte auch, ich kann meinen Job von Dubai aus auch nicht machen. Das kommt auch noch dazu. Wird schwierig, ja.
Ich glaube, Jona wollte noch was sagen.
Wir haben ja am Anfang drüber gesprochen, dass viele in unserem Alter jetzt, was Immobilien angeht, auch Mieten kaufen, Wohnen, nicht so wissenstechnisch betucht sind. Was würden Sie den Leuten raten? Wo kriegt man am besten Wissen her? Auch gute Quellen, also dass ich weiß, dass ich mich drauf verlassen kann, was da steht. Was würden Sie da empfehlen?
Haus und Grund. Ich würde die alle zu Ihnen hinschicken. Das ist das Beste. Nein, aber tatsächlich im Idealfall die meisten Haus- und Grundvereine nehmen nicht nur Eigentümer, sondern auch angehende Eigentümer als Mitglieder auf. Und wir haben definitiv sowohl Flugblätter, also Infoblätter, die völlig kostenlos sind mit ein paar Grundinformationen, aber auch Broschüren, wo sie die Basics drinstehen, mit denen man loslegen kann. Aber da würde ich tatsächlich sagen, ist Haus und Grund der Top-Ansprechpartner. Dann braucht man noch jemanden im Idealfall, ich meine, mit ihrem Fachwissen nach der Ausbildung, wer ein paar Mal durch ein Haus gelaufen ist, kann dann auch schon viel sehen. Aber ich würde eigentlich immer einen Fachmann mitnehmen, also jemand, der ein technisches Verständnis für das Gebäude hat. Und wenn man das anguckt oder bauen will, dann sagt hier, da musst du demnächst investieren. Das, glaube ich, wäre noch eine zweite wichtige beratende Sache. Und das dritte ist dann natürlich eine Bank des Vertrauens. Also das ist sehr, sehr wichtig, da jemanden zu haben, einen Ansprechpartner für die Finanzierung, mit dem man frühzeitig abklären kann, was sind so die finanziellen Rahmenbedingungen, die vorhanden sind. Dann kann man sich auf die Suche machen, aber wenn es dann soweit ist und man sagt, jetzt möchte ich zuschlagen, muss das Ganze natürlich auch passen und deswegen würde ich mich da auch immer frühzeitig drum kümmern, aber das geht eigentlich in Deutschland immer noch sehr, sehr gut. Die Finanzierungsrahmen sind mittlerweile gefühlt sehr hoch. Also ist nicht selten, dass so gut so 90% Fremdkapital sind. Das liegt eben daran, dass dann in Anführungsstrichen nur 10% Eigenkapital sind, aber weitere 10-12% gehen ja für die Erwerbsnebenkosten bei drauf. Kämpfen stetig dafür, zumindest die erste selbstgenutzte Immobilie aus der Grunderwerbsteuer rauszubekommen. Da werden schon mal 6, 5,5, 5, je nachdem, in welchem Bundesland, Prozent weniger. Das Beste, auch da haben Sie eine absolute Pole Position, wenn Sie die Maklerkosten gar nicht erst bezahlen müssen. Sind ja auch im Regelfall geht das so in Richtung 5, 6, 7, 7,14 ist, glaube ich, so dass die Obergrenze im Prozent. Die nicht bezahlen zu müssen, ist ein riesengroßer Vorteil. Und dann braucht man in Anführungsstrichen eben nur 10, 12, 15% Eigenkapital, mit dem man starten kann. Und das ist gut. Und dann ist es ja wie feucht. Ich würde mich da auch nicht da am Anfang, wenn man denkt, oh Gott, und dann habe ich hier die Annuität und das alles so teuer und so viel von meinem Geld geht weg. Das Schöne ist, es gibt ja regelmäßig Gehaltssteigerungen. Und wenn wir jetzt mal eins durchrechnen, nehmen wir an, Sie verändern Ihren Job nie. 10 Jahre lang nicht. So lange läuft das klassische Standarddarlehen im Regelfall. Dann kommt da eine Lohnerhöhung hinzu im Schnitt in Deutschland beim Inflationsbereich so, ich sag mal, 2%. Das heißt, wenn Sie immer dasselbe machen, ohne sich ein einziges Mal in 10 Jahren zu verändern, das wird nicht passieren. Kommen auch nochmal noch andere Gehaltserhöhungen dazu. Das kommt im Leben so, keine Sorge. Dann haben Sie ja schon nach 10 Jahren 20% mehr. Und dann ist eine Annuität, die genau gleich bleibt, nach 10 Jahren einfach durch die Inflation eine richtig schöne Sache. Und deswegen, es ist zu Beginn nicht so, dass man parallel noch 3 Urlaube und Ähnliches machen kann. Da kann ich ein eigenes Lied von singen. Auch sowieso wegen der Bauphase und den Mängeln und allem drum und dran. Und die Möbel sollte man dann auch noch ein bisschen aufschieben, muss ich dir ehrlicherweise auch sagen. Die kann man dann hinterher immer irgendwann kaufen, wenn man ein bisschen Luft zum Atmen da ist. Aber ins Wasser reinspringen klappt. Und das Schöne ist, wir werden ja alle statistisch betrachtet, ich kann nicht für alle reden, aber ein bisschen älter als 40 Jahre und da hat man auch lange was davon.
Florian, du wolltest noch was sagen.
Ja, genau. Also ich wollte einmal noch fragen, gibt es Szenarien für Sie, außer jetzt den Zinsen und Kaufpreisen, dass es sich zum Beispiel nicht lohnen würde, Immobilien zu kaufen?
Also die Ausgangssituation ist tatsächlich immer, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, zu sagen, als Privater, der Alleineigentümer von Immobilien werden möchte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bei der Vermietung eine Rendite ordentlich erwirtschaften kann, dann am größten, wenn man selbst vor Ort ist und nicht einen Ansprechpartner für die Vermietung braucht, für die Verwaltung und ähnliches und dem Handwerker selbst mal auf die Finger gucken kann. Ich will da nicht schlecht über Handwerker reden, aber es ist natürlich so, wenn er weiß, der Eigentümer ist 300 Kilometer entfernt, dann kann man auch mal das goldene Paket rausholen und die Sache reparieren. Und wenn der Eigentümer schon raufgeguckt hat und genau gesehen hat, nee, da muss man nur das und jenes machen, dann wird eben auch nur das und jenes gemacht und dann ist der Cashflow ein anderer. Also idealerweise sollte man dort, wo man die Immobilien erwirbt, leben. Man muss eine Lebensentscheidung getroffen haben, dass man sagt, hier möchte ich gerne leben, hier will ich bleiben. Man bindet sich an einen Ort. Gerade wegen der Erwerbsnebenkosten ist es verdammt schwierig, da springend was zu machen. Und dann spricht da aus meiner Sicht nichts gegen. Da muss halt immer gucken. Es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel ersteigern. Auch da gibt es interessante Dinge. Man sollte sich überlegen vorher genau, wie man das möchte, einen Rahmen abklopfen. Aber mit ihrem Fachwissen werden sie das hinkriegen, habe ich gar keinen Zweifel. Das haben so viele Menschen schon geschafft. Wir sind ja auch noch ein Land, das muss man dazu sehen. In ganz Europa gibt es kein Land inzwischen. Früher war es die Schweiz, jetzt ist Deutschland, wo mehr Menschen zur Miete wohnen. Also wir sind ja ein Land, das atypisch wenig Eigentümerinnen und Eigentümer hat. Und das führt vielleicht dazu, dass man das nicht überall um sich herum kennt. Aber in Großbritannien ist die Eigentumsquote irgendwo zwischen 80% und 90%. Das ist für jeden ganz normal. Ja, man kauft sich eben das Häuschen und das ist kein Problem. Und dadurch ist das Mindset dann auch ein bisschen anderes. Und deswegen, ich würde mich da nicht von abhalten lassen. Wer in der Brauerei arbeitet, hat den Vorteil, da gibt es immer dieses Deputat, kann man jede Woche eine Kiste Bier mit nach Hause nehmen. Ja, wenn man Fluggesellschaft arbeitet, ne, dann kann man hier halbe Familie kostenlos mitnehmen auf dem Jumpseat oder ähnliches. Ja, Sie kennen Immobilien, Sie werden das schon hinkriegen mit dem Immobilienkauf.
Ich hatte öfter ein Gespräch mit meinem Umfeld und auch genau Familien, dass man als jemand mit migrantischem Hintergrund diese Angst hat, in Deutschland oder gesamt in Europa ein Haus zu bauen, weil durch diese politische Situation es halt sich nicht mehr lohnt, in Deutschland überhaupt oder in Europa irgendwas zu bauen. Also sondern lieber hier arbeiten, sparen und zurück in sein Land zu gehen und halt da wirklich was erstmal bauen. Was denken Sie? Ist das überhaupt, was man drüber Angst haben soll oder nicht?
Also ich sag mal so, Leben mit Angst ist scheußlich und furchtbar. Also ist natürlich abstrakt, wenn ich jetzt sage, man sollte keine Angst haben. Entweder man hat Angst oder man hat sie nicht. Das, der Idealfall wäre, keine Angst zu haben, aber das kann man sich ja nicht, wenn man die Angst hat, hat man sie, nicht abschalten. Aber wenn ich zurückgucke, also Migration in Deutschland ist ja so losgegangen in den 50er, 60er, 60er Jahren mit Arbeitsmigration. Und damals wurde viel gesagt, es waren italienische, griechische, später türkische Einwanderer. Naja, die kommen zum Arbeiten und gehen dann wieder. Und die allermeisten sind da geblieben, weil man, ich glaube, das ist auch klar, wenn man dann irgendwie 30, 40 Jahre irgendwo lebt und arbeitet, dann sagt man nicht mehr so, ach ja, und jetzt...
Das verwurzelt ja auch irgendwie.
Es verwurzelt. Also ich bin nun wirklich kein Berliner vom Herzen, bin hier auch nicht geboren. Wer den Podcast gehört hat, weiß das, wie ich über Berlin lästere. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier irgendwie mal wieder wegziehe, nachdem ich hier alt geworden bin, dann haben wir das wieder als Thema, ist äußerst gering, weil ich mein soziales Umfeld hier habe. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt, ich finde mein Heimatdorf immer noch ganz toll, ist in Niedersachsen, aber ich habe da ja 30 Jahre nicht mehr gelebt. Es ist ja nicht so, dass ich die Menschen da noch kenne. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sage, ich bleibe hier, dann beschäftige ich mich tatsächlich auch, weil den gibt's auch gar nicht. Wolltest du nach Berlin und jetzt bist du 30 Jahre hier und gehst vermutlich auch nicht mehr weg. Die ist ziemlich hoch. Und deswegen glaube ich, irgendwann muss man einfach mal den Punkt machen und sagen, nee, ich bin jetzt hier und ich bleibe hier und ich kämpfe dafür, dass ich meine Rechte hier habe und Eigentum kann ich erwerben und dann mache ich das auch. So würde ich das sehen. Denn, also ich gehe noch mit 66 in Ruhestand hier, alle Anwesenden hier gehen du mit 67 und alle anderen hier mit 69. Ja, geht ja immer, wird immer mehr. Aber wer sagt denn mit 69, wenn man 40 Jahre in der Stadt gelebt hat? Nee, jetzt gehe ich nochmal. Ich glaube, das ist so ein Traum. Das ist wie mit dem Häuschen auf Mallorca. Träumen alle beim Arbeiten von, wenn ich im Ruhestand bin, dann will ich da hingehen. Und dann macht man das ein Jahr und das zweite Jahr und dann braucht man irgendwie mal einen Arzt und dann fehlt einem dies und der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt und dann nach 3-4 Jahren ist das alles nicht mehr so attraktiv. Also, hier kaufen.
Hier kaufen, hier bleiben.
Das war einfach, oder? Oder so, beide noch.
Also tatsächlich persönlich, meine Familien, ich habe auch mein Opa, der das hier 60 Jahre, also der hat in Deutschland 60 Jahre gelebt. Mhm. Und der ist letztes Jahr wieder in unsere Land gegangen. Und das hat genau auch vor meinen Eltern. Die sind schon Eigentümer in meinem Land, also wir haben auch Häuser und alles. Und sogar in den Ruhestand, die haben mich deutlich gesagt, ich habe keine Lust in meiner Ruhezeit von meinen Kämpfen, von meiner Rechte zu kämpfen. Und ich glaube, es ist halt aus ihrer Sicht was anderes mit jemandem, der halt mit Integration Hintergrund hat. Und von daher kann ich glaube, die Vergleichung kommt drauf an, wo man überhaupt geboren ist oder wo man halt sich erstmal wohlfühlt.
Wo man sich wohlfühlt, ja, würde ich auch so sehen.
Das denke ich auch. Lisa, Marie, du wolltest auch noch etwas sagen.
Ich wollte auch sagen, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, wieder zurückzuziehen. Also meine Tante ist ähnlich wie ich auch in unserer Straße aufgewachsen und dann nach Miesburg gezogen, weil dort Familienmitglied vorher gewohnt hat und das wurde dann vererbt und dann meinte sie, sie zieht dahin. 30 Jahre dort gelebt, die Tochter dort bekommen, mit meinem Onkel zusammen. Und jetzt, wo die Tochter groß ist, selbst einen Lebenspartner hat, hat sie auch gesagt, ich möchte wieder zurückziehen, da wo ich aufgewachsen bin mit ihrem Mann. Und dann hat sie sich ein Haus bei uns in der Straße gekauft. Meine Cousine kam dann auch hinterher und sind alle wieder zurückgezogen zu uns in die Straße, obwohl sie 30 Jahre...
Jetzt muss ich aber mal neugierig nachfragen. Also als gebürtigen Hannoveraner weiß ich natürlich, Miesburg ist ein Stadtteil von Hannover.
Ja.
So, das wissen die meisten erstmal nicht. Das müssen wir erläutern. Wo ist denn die Straße, in der alle anderen jetzt wohnen?
Langenhagen.
In Langenhagen, na gut. Also das ist jetzt ungefähr Luftlinie, würde ich sagen, 5-7 Kilometer auseinander.
Es geht, also man fährt schon eine Viertelstunde mit dem Auto.
Ja, also ich glaube, da ist nochmal der Unterschied. Wie viel Kilometer? 6.000? Ja, genau. Also ich bin von Hannover, kann ich ziemlich genau sagen, 265 Kilometer jetzt entfernt. Also da, es gibt halt so, also bei 15 Kilometer würde ich sagen, da hat man noch die Chance auf dasselbe soziale Umfeld. Ja, man kann ja zum Beispiel sowohl von Langenhagen als auch von Miesburg immer super ins Stadion zu Hannover 96 gehen.
Ich finde, es geht. Also ich finde es schon krass so, dass ich komme aus Langenhagen, aber ich kenne niemanden aus Miesburg. Also niemanden. So, es ist so nicht weit entfernt.
Die Tante.
Ja, ist ja jetzt auch nicht mehr in Miesburg, okay, aber es ist so. Also ich habe da, mein soziales Umfeld wohnt um mich rum in Langenhagen. Also selbst wenn es nicht weit weg ist, ist schon so ein Unterschied. Also mein Freund hat in Isernhagen vorher gewohnt und dann, wenn man da übernachtet hat für 3 Wochen oder so, war es schon so, ja, also ich will schon wieder zurück zu meinen Freunden, weil alle sind weg und ich bin die Einzige, die hier außerhalb so ein bisschen ist von Langenhagen.
Auch das spricht aber dafür, dass man immer eine Bindung zu dem neuen Ort entwickelt. Und ich glaube, dann ist es vielleicht auch eine Frage, wie lange und wie schnell kann man wieder zurück? Und jetzt innerhalb von Hannover kann man immer wieder die Kontakte aufleben lassen. Und bei 265 Kilometern kann man das nicht.
Und ich glaube, der Lukas...
6.000 sowieso nicht.
Lukas hat noch eine letzte Frage.
Genau. Ich wollte das Ganze abschließen jetzt mit Ihrer Ansicht. Würden Sie noch in Niedersachsen, sag ich mal, umziehen? Sie haben ja gesagt, Sie kommen ja aus Niedersachsen.
Ja.
Und würden Sie da nochmal umziehen wollen, wenn Sie in Rente sind?
Ja, zurück nach.
Genau, richtig. Genau.
Das war das, was so mein Gedanke war, dass ich immer gesagt habe, ich ziehe irgendwann da mal wieder hin zurück. Und ich bin, ja, 1900, 98 nach Berlin gezogen, also vor 28,5 Jahren, 30 Jahre. Das wiederum bedeutet, ich bin auch schon davor nicht mehr, bin glaube ich 1993 aus Hannover weggezogen. Das ist noch länger her. Ich habe da sogar noch ein paar Freunde, aber ich befürchte, dass der Umzug jetzt langsam, also ich sag mal ganz ehrlich, in Berlin muss man vorsichtig sein, wenn ich sage, spielt Tennis, weil der regierende Bürgermeister sich damit nicht nur Freunde gesammelt hat da. Aber wenn ich in Tennis spielen gehe und dann hinterher im Tennisclub auf der Terrasse noch ein Bierchen trinken gehen kann, dann kenne ich da ja ganz viele Leute hier. Wenn ich das in meinem Heimatdorf jetzt mache, werde ich niemanden kennen. Und ich befürchte, dass ich da an den Punkt gekommen bin, nach der langen Zeit, wo ich sage, nee, dann bleibe ich hier, weil da kann ich eine Runde Tennis spielen. Ich treffe da jemanden im Club, ich kann ein Bierchen trinken.
Also haben Sie Berlin schon lieb gewonnen?
Da, wo ich wohne, bin ich damit ganz zufrieden. Aber der tägliche Kampf ist manchmal wirklich... darauf folgende Antwort, dann können wir das auch... Das ist jetzt daran erkennt man, dass ich ein bisschen in Berlin wohne. In Berlin sagt man nicht, man wohnt in Berlin, sondern...
in diesem Bezirk, wo auch immer, weil Berlin besteht eigentlich aus 12 verschiedenen Berlins. Sozusagen.
Genau so. Und ja. Man identifiziert sich in Berlin und das musste ich auch erstmal lernen, aber es ist einfach, wenn man hier lebt, ist es so, man ist aus Mitte oder aus Steglitz oder Lichterfelde, whatever. Aber man ist nicht aus Berlin. Daran krankt diese Stadt übrigens auch, weil niemand bereit ist, eine Straße zu bauen, die von einem Bezirk in den anderen führt, weil was soll man denn da? Und dann fahren da Autos und das Lärm, das will ich alles nicht. Deswegen kommt diese Poller- und Abschottungskultur, weil man sich einfach nur in seinem Bezirk bewegt. Und letztlich ist es natürlich so, dass der Standardbezirk in Berlin mit 300.000 Einwohnern so groß wie Bielefeld ist. So, und das reicht für so einen normalen Menschen eigentlich auch als Orientierungsgröße. Da finde ich ja alles, was ich brauche. Es ist ja überraschenderweise nicht so, dass ich jeden Tag irgendwie so ein Nobelmarkengeschäft am Kudamm brauche oder eine Konzertkarte in der Philharmonie, sondern ich erlebe mein Leben als Berliner, und es wird 99,999% der Menschen hier so gehen, in meinem Kiez. Und deswegen sage ich, ich habe meinen Kiez lieb gewonnen, aber nicht Berlin. Das, so weit bin ich noch nicht.
Ich wollte gerade sagen, das war ein schönes Schlusswort, aber jetzt muss ich doch. Das wäre fast ein schönes Schlusswort gewesen.
Du bist ja eh eine Minderheit hier, gebürtige Berlinerin.
Gebürtige Ost, ehemalige Ost.
Ja, aber das muss man vorstellen. Also in Berlin, die heute in Berlin lebende Menschen, ist die Mehrheit nicht in Berlin geboren.
Ja, das merke ich tatsächlich. Mhm. Was ich aber auch nicht schlimm finde. Also ich merke es nur am Dialekt
sagen,
so ein bisschen.
Ne? So, ja.
So, ihr Lieben. Also so gerne ich noch weiter stundenlang hier sitzen würde und quatschen und irgendwie alles über eure Träume und ganz eigene Lebensplanung verstehen wollen würde, muss ich jetzt schon wieder sagen, dass wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen sind. Wer hätte es gedacht? Vielen lieben Dank an euch und an alle, die hier live im Saal, das ist eigentlich auch sowas wie ein kleiner Live-Podcast heute, hierzu gehört haben. Macht's gut, ich wünsche euch alles Gute für euren weiteren Lebensweg, wohin es euch auch verschlagen mag. Kai.
Hauptsache Haus und Grund.
Ja, Haus und Grund, das ist wichtig. Kai, ich wünsche dir auch natürlich noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir hören uns, sehen uns bei einer nächsten Sonderausgabe von Wohnen in Deutschland, nicht wahr?
Ich würde mich sehr freuen.
Ich mich auch. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie noch Fragen oder Anregungen zu einer unserer Folgen haben, dann schreiben Sie uns das doch gerne in die Kommentare und wir leiten diese dann natürlich weiter. Ansonsten gibt es weitere Infos auch noch in den Shownotes und vergessen Sie nicht, die Glocke zum Abonnieren zu klicken, um keine neue Folge mehr von Wohnen in Deutschland zu verpassen. Ich verabschiede mich jetzt auch und sage danke und tschüss.